Herr, berühre du unsere Herzen durch dein Wort. Wenn man so am Ende eines Jahres oder am Ende eines Kirchenjahres steht, dann ist es immer eine gute Zeit des Rückblickes und der Vorschau. Da wird aufgezählt, was man alles gemacht hat und was man in Zukunft plant. Und im Zusammenhang, wie der Brief des Petrus entstand und speziell der zweite Brief des Petrus, aus dem wir jetzt die Lesung gehabt haben, ist es ganz interessant. Es war ja seine Antwort auf Informationen, die er aus diesen Gemeinden bekommen hat, an die der erste Brief schon gegangen ist. Und ich dachte mir, als ich diese Stelle gelesen habe, was würde Petrus auf unsere Berichte antworten, wenn wir ihm erzählen würden, was bei uns in den Gemeinden, in der Gemeinde, in der wir sind, oder in unserer Kirche alles abläuft, wie es uns dabei geht. Was würde er uns antworten, wenn wir ihm unsere ganz persönlichen Eindrücke schildern, in welcher Situation wir stehen? Es geht nicht um die Aufzählung der Aktivitäten in einem vorgegebenen Formular, das jetzt gerade wahrscheinlich wieder zum Wegschicken ist oder schon weggeschickt wurde, an die Kirchenleitung. Es geht um ganz persönliche Dinge. Und dieser Bericht könnte enthalten, wie stehst du zu dem, was in der Bibel steht? Zu Jesus Christus? Wie stehst du zu Israel? Was ist dir wichtig im Leben? Wichtig in der Gemeindearbeit und wichtig als Gesamtkirche. Was tun wir, was tust du, damit andere Menschen auch von der Botschaft Jesu erfahren? Ja, und schlussendlich, wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir miteinander um in unseren Familien? Wie gehen wir miteinander um in unserer Gemeinde? Und wie gehen wir miteinander um in unserer Gesellschaft, in unserer Nachbarschaft? Und nachdem ich den Brief des Petrus gelesen habe, dachte ich mir, wahrscheinlich würde er sagen, lest meine Briefe. Ich möchte euch einfach an das erinnern, was wirklich wichtig ist, was uns die Propheten, was uns Jesus, was uns die Apostel immer wieder berichtet haben. Das gilt heute genauso. Petrus war ja einer der Jünger, die Jesus in seinen engsten Vertrauenskreis hatte. Petrus hatte als erster erkannt, dass Jesus der von Gott versprochene Messias war. Der war mit Jakobus und Johannes mit auf dem Berg, als Jesus verwandelt wurde und wo Gott selber zu ihnen gesprochen hatte und Jesus bestätigt hatte. Und er war dabei, als Jesus gekreuzigt wurde und nach seiner Auferstehung sich seinen Jüngern auch wieder gezeigt hatte, bevor er zurück zum Vater ging. Ja, und Petrus erlebte, wie sie zu Pfingsten vom Heiligen Geist erfüllt wurden, so wie es Jesus auch angekündigt hatte. Sein erster Brief an die Gemeinden war eine Ermutigung, dass die Menschen an der Lehre der Apostel dranbleiben sollen, auch wenn sie dafür angefeindet und verfolgt wurden. Und er ermutigte die Christen dort, für das baldige Kommen Jesu bereit zu sein. Dabei meinten sie, glaube, da waren alle in etwa einer Meinung, dass das Wiederkommen Jesu in ihrer Lebenszeit passieren wird. Dass sie ihn genauso kommen sehen werden, die damals dabei waren, wie er gegangen war. So erwarteten sie ihn. Ja, und die Jahre vergingen und nichts passierte. Manche derer, die damals mit Jesus unterwegs waren, die waren schon gestorben in der Zwischenzeit und nichts passierte. Wo war die Verheißung? Kamen da Stimmen auf. Da kamen Spötter und sagen, na, was ist mit eurem Jesus? Dass die Menschen Jahr für Jahr vergeblich auf das Wiederkommen Jesu warteten, war natürlich Wasser auf die Mühlen derjenigen, die die Auferstehung Jesu als Schmäh der Apostel betrachteten. Und Petrus hörte auch aus den Gemeinden, dass Lehrer mittlerweile auftraten, die das Evangelium vertreten und behaupteten, dass er und die anderen Apostel sich die Aussagen Jesu selber ausgedacht hätten. Und dass manche Dinge, die die Apostel erzählten, überhaupt nie geschehen waren. Schöne Geschichten also. Und sie bestritten, dass Jesus als Richter und König wiederkommen würde. Und sie legten die Schrift auch so aus, dass sie zu ihrer eigenen Lebensweise passte. Und Petrus bezeichnet sie als habgierig. Also für sie waren Geld und sexuelle Freizügigkeit ganz besonders wichtig. Diese Informationen, die Petrus hier bekommen hat, veranlassten ihn, seinen zweiten Brief an die Gemeinden zu schreiben. Der erinnert die Menschen daran, dass er selber ja alles von Jesus gehört hatte und mit ihm auch erlebt hat. Er hat gesagt, ich war dabei. Und Petrus nimmt auch konkret Stellung zu den Anschuldigungen dieser Lehrer. Und er sagt, am Ende der Tage werden Spötter kommen, die habgierig sind, ihre eigenen Ziele verfolgen und nicht nach den Plänen Gottes fragen, weil sie die Herrschaft Jesu über ihr Leben nicht akzeptieren. Aber warum waren diese Lehrer da so erfolgreich? Sie waren erfolgreich, die Gemeinden, die Menschen in den Gemeinden zu verführen. Und die Kirchengeschichte hat ja so manche Verwirrungen mittlerweile erlebt. Das Rezept ist eigentlich ganz einfach, wie das funktioniert. Wahrheiten nehmen, mit Unwahrheiten und mit Fragen vermischen, Zweifel und Ängste und Sehnsüchte ansprechen und so tun, als hätte man alle Antworten. Das ist ein ganz, ganz altes Rezept. Und es funktioniert. Es hat funktioniert bei Adam und Eva. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Satan hat es versucht bei Jesus. Er hat diese Masche genauso angewendet. Und es ist heute das Rezept der Populisten, um Wahlen zu gewinnen. Es funktioniert auf politischer Ebene. Und viele Menschen werden dadurch angesprochen und verführt. Und es funktioniert im geistlichen Bereich genauso, um Menschen von der Bibel wegzubringen. Das einzige Gegenmittel ist, sich gründlich informieren, wirklich genau hinschauen, welche Aussagen da getätigt werden, und darüber nachdenken. Und in Glaubensdingen heißt das intensiv die Bibel lesen, nachschauen. Ist das so, was der Prediger da vorne erzählt? Ist das so in der Bibel drinnen? Kann ich das nachvollziehen? Und miteinander reden, dazu ist hinten auch der Kaffeeraum ganz gut geeignet, dann darüber zu reden, was hat denn der heute gesagt? ist das mit der Bibel wirklich auch im Einklang? Und natürlich dem Vertrauen, der Mittelpunkt der biblischen Botschaft ist, Jesus Christus. Wie geht es uns mit dem Thema Wiederkunft Jesu? Es ist irgendwo so weit weg. Seit 2000 Jahren reden Christen davon und er ist immer noch nicht gekommen. Da können schon Fragen auftauchen, was aus den Ankündigungen Jesus geworden ist. Die Frage, die immer wieder auftaucht, heißt, sollte Jesus das wirklich gesagt haben? Oder kann man die Aussagen der Bibel heute auch noch so nehmen? Wir leben doch in einer völlig anderen Zeit. Vielleicht haben doch die Recht, die Jesus als weisen Lehrer für ein gutes Miteinander halten. Ein Vorbild, wo man sich manches einfach abschauen kann für sein tägliches Leben. Und aus. So wird es da und dort kolportiert. Dazu würde ein großes Thema in unserer Zeit passen, das Vorrang manchmal schon hat zu dem, was Jesus wirklich gesagt hat. Das Thema rundherum heißt, wir müssen die Welt retten. Wir müssen die Welt retten, weil wir sonst keine Zukunft mehr haben. Wenn wir in die Bibel reinschauen, ist eine Nuance anders da. Die Bibel sagt, wenn wir nicht an den Retter der Welt glauben, dann haben wir keine Zukunft mehr. Und wenn wir uns an das Wort halten, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, trachtet zuerst nach dem, was Gottes Wille ist, dann wird er uns alles andere dazugeben. Wir sind nicht die Retter der Welt. Wir können es auch nicht. Wenn wir an grundlegenden Aussagen der Bibel zweifeln, dann bleibt am Ende die Beziehung zum Retter, zu Jesus Christus, auf der Strecke. Was bleibt, ist ein frommer Aktivismus, eine Fassade, wo nichts Brauchbares dahinter ist, außer vielleicht ein paar Aktivitäten, die man in den Jahresbericht hineinschreiben kann. Und Petrus sagt, jene, die Zusagen Jesus nicht ernst nehmen, jenen entgeht, dass Himmel und Erde auf Gottes Wort hin entstanden sind und die Erde auf Gottes Wort hin auch schon einmal vernichtet wurde durch die Sintflut. Die Sintflut war das erste weltweite Gericht, weil die Menschen nicht auf Gott gehört haben. Und Jesus selber nahm Bezug auf dieses Ereignis und kündigte an, dass der zukünftige Tag des Gerichtes genauso unerwartet kommen wird wie damals die Sintflut. Mit dem Warten auf das Kommen Jesu geht es uns ähnlich wie kleinen Kindern, die auf Weihnachten warten. Es ist nicht greifbar. Es ist so weit weg. Die Kinder haben allerdings einen großen Vorteil gegenüber uns. Weihnachten ist auf ein Datum festgelegt. Und die Erfindung des Adventkalenders hilft ihnen außerdem, das Warten ein bisschen zu strukturieren und zu versüßen. Jesus gibt uns für sein Kommen keinen Adventkalender, aber er sagt seinen Jüngern, es gibt Ereignisse, die sein Kommen ankündigen werden. Und von diesen Ereignissen haben wir schon eine ganze Reihe, die passiert sind oder die gerade geschehen. Und er sagt, macht euch einfach bereit, ich komme bald. Und seither läuft bei den Menschen eine Uhr. Wann ist bald? Als manche Menschen 30 Jahre später ungeduldig wurden, erinnert sie Petrus an eine Erkenntnis, die Mose schon hatte. Ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Ja, wir haben es in der Schule gelernt, das zeitliche Verständnis und unser ganzes Leben ist von zwei Abläufen geprägt, die es im ganzen Universum wahrscheinlich nur ein einziges Mal gibt, und zwar hier auf dieser Erde. Erstens, die Erde dreht sich unentwegt mit gleicher Geschwindigkeit in einer ganz bestimmten Schräglage, 23 Grad, um die Sonne, um die eigene Achse, und weil sie sich um die eigene Achse gleichmäßig dreht, haben wir Tag und Nacht, und das schon seit Erschaffung der Welt. Und zweitens, sie kreist um die Sonne in 365 Tagen, und durch diese Schräglage, die die Erdachse hat, bilden sich die Jahreszeiten. Also dieses Zusammenspiel ergibt unser Zeitgefühl. Würden wir auf dem Mars leben, dann wäre jedes Jahr doppelt so lang. Und da würde ich noch keine 35 Jahre alt sein und meine Kinder wären zum Teil noch gerade Teenager. Unser Zeitverständnis hängt also damit zusammen, dass wir auf diesem Planeten hier leben. Und daran wird sich bis zum Wiederkommen Jesu auch nichts ändern, weil Gott es so zugesagt hat. Gott als Schöpfer des Universums steht außerhalb dieses Zeitgeschehens, weil er das ganze Universum ja geschaffen hat. Und wir sind so ein ganz kleiner Punkt im Universum, so wie ein Fliegenklecks vielleicht auf einer riesigen Glasfassade eines Hochhauses oder noch kleiner. Gottes Zeitplan und sein Handeln hängen nicht an einem Kalender, sondern an seiner Güte. Sein Ziel ist es, dass möglichst viele Menschen gerettet werden. Und während viele Menschen meinen, Gott hätte den Menschen sich selber überlassen, er hat einmal etwas initiiert und dann hat er uns selber überlassen. Gott ist in dieser Zeit dabei, auf der ganzen Welt Menschen einzusammeln, die ihn suchen und ihm vertrauen. Und während wir hier meinen, es löst sich alles auf, wachsen woanders die Gemeinden. Stell dir vor, du bist mit einer Gruppe auf einer unbewohnten Insel auf Abenteuerwanderung. Einige Wochen lang seid ihr da unterwegs und man sagte euch, dass am Ende der Wanderung eine Fähre bereitsteht und euch wieder zum Festland bringen wird. Manche von euch sind schnell unterwegs, andere etwas langsamer, und so bilden sich dann kleine Grüppchen, die hier wandern. Und auf dem Weg begegnet ihr auch noch anderen, die ebenfalls unterwegs sind. Ja, und am Anlegeplatz, am Ende der Wanderung, da ankert die Fähre. Manche sind schon drinnen und warten. Andere kommen im Laufe der Zeit noch dazu. Und da steht ein Schild, auf dem steht: Bitte einsteigen, Abfahrt nach Plan. Aber es ist keine Zeit angegeben. Die steht schon lange da, sagt jemand. Die ist noch nie gefahren, meint ein anderer. Die fährt überhaupt nicht, diese Fähre. Wir müssen uns andere Alternativen suchen, hörst du dann Stimmen. Einige werden ungeduldig und steigen wieder aus. Und sie bauen sich Hütten auf der Insel, weil sie ja sich da irgendwo einrichten möchten. Und sie erzählen, dass sie sich hier wohnlich machen müssen, weil die Fähre ja niemals fahren wird. Und sie vergessen mit der Zeit, dass ihre Heimat auf dem Festland ist. Ja, und dann einige Zeit später siehst du, wie zwei verspätete Wanderer auf Krücken daherkommen, Richtung Fähre, und sie werden unterstützt vom Kapitän der Fähre, deren Notruf gehört hat und sie einsammelte. Und sie steigen alle ein und die Fähre fährt ab. Und alle, die der Aufschrift auf dem Schild vor der Fähre geglaubt haben und zur Abfahrt bereit waren, die sind drauf. Die sind dabei. Schön für dich, wenn du auch dabei bist. Denn am Zielpunkt, da wurde bereits ein großes Fest für alle vorbereitet. Im Gleichnis, das aus dem Wochenspruch stammt, wie heißt der Wochenspruch noch, wissen wir ihn noch? Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Das ist ja aus einem Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Und da macht er deutlich, dass er selber ganz plötzlich unerwartet da sein wird. Dann wird es keine Gelegenheit mehr geben, Versäumtes nachzuholen. Wie wird er uns vorfinden? Vielleicht gehörst du zu denen, die auf der Fähre sind. Vielleicht gehörst du auch zu denen, die sich auf der Insel gut eingerichtet haben, weil du den Zweiflern geglaubt hast. Mach dich bereit, du könntest die Abfahrt verpassen. Vielleicht bist du die Person, auf deren Notruf Jesus noch wartet. Gott will, dass niemand verloren geht. Petrus offenbart in seinem Brief etwas von Gottes Herz, so wie Gott tickt. Der Grund, warum Jesus bis jetzt, 2000 Jahre nach seinem Weggehen, noch immer nicht zurückgekehrt ist, ist, dass jedermann Raum zur Umkehr hat. Weil Gott nicht will, dass jemand verloren geht. Und Jesus hat alles vorbereitet und ist 2000 Jahre unterwegs, Menschen zu suchen, einzuladen, zu sammeln. Der zwingt niemand zum Einsteigen. Einsteigen müssen alle selber. In anderen Ländern und Kontinenten, da ist trotz Verfolgung und Lebensgefahr ein enormer Zuwachs an Menschen, die an Jesus Christus als Retter und König der Welt glauben. Und im christlichen Westen werden in dieser Zeit die Kirchen leer, teilweise zugesperrt, weil Menschen sich anderen Heilsbringern zuwenden, weil sie den Zweiflern geglaubt haben, denen, die die Botschaft verwässert haben oder irgendwie umgedreht haben. Sie für nicht mehr für wahr gehalten haben. Denn Ezekiel 33, da finden wir die Aussage: So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe keinen Gefallen am Tod der Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehrt von seinem Weg und lebe. Und so wie in der Geschichte vorhin auf dem Schild vor der Fähre zu lesen war, Abfahrt nach Plan. So wird der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, hat Jesus gesagt. Machen wir uns bereit. Und nachdem Jesus das immer wieder gesagt hat, dürfte das schon ganz schön wichtig sein. Sonst hätte es nicht in verschiedene Gleichnisse eingepackt. Ja, und ich möchte jetzt noch einmal auf die Fragen am Anfang meiner Predigt zurückkommen. Wie stehst du zu dem, der im Mittelpunkt der Bibel steht, zu Jesus Christus? Ist er die Hauptsache in deinem Leben oder ist er irgendwo eine Randfigur, die ein paar Mal im Jahr hervorgeholt wird? Wie stehst du zu Israel? Was ist dir wichtig im Leben? Im persönlichen Leben, in der Gemeindearbeit, und als Kirche. Und was tust du, damit andere Menschen diese Botschaft Jesu auch erfahren und mitkriegen? Wie ist unser Umgang mit Menschen in der Familie, in der Gemeinde, in der Nachbarschaft? Welcher Geist leitet uns beim Reden und beim Hören? Erinnern wir uns daran, was wir als erstes Lied gesungen haben. Jesus will der Mittelpunkt unseres Lebens sein. Und im Kontext des Wogenspruches, der Vers 37 in Lukas 12, richtig gut wird es solchen Dienern gehen, die der Herr bei seiner Ankunft wachsam antrifft. Feierlich versichere ich euch, er wird sich selbst Dienstkleidung anziehen, ihnen Plätze an seinem Tisch anbieten und sie ganz persönlich bedienen. So ist unser Herr. Danke, Herr Jesus, dass wir dir vertrauen dürfen und dass dein Wort die Wahrheit ist und dass wir uns auf eine großartige Zukunft gemeinsam mit dir freuen dürfen. Herr, komm bald. Amen.